RD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 4. März. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Der Eklat im Weißen Haus. Der nach meiner Wahrnehmung mehrheitlich als Demütigung gesehene Umgang von Präsident Trump und seinem Vize Vance mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, der wirkt nach und hat auch unsere Hörerinnen und Hörer offenbar ziemlich aufgewühlt. Viele haben uns auf die Sonderfolge vom Samstag hin gemailt und wir möchten hier mal ein paar dieser Mails vorlesen, weil die zum einen zeigen, dass das, was da im Oval Office gesagt und gebrüllt und gemacht wurde, einer dieser Davor-Danach-Momente war und wir alle eben jetzt mit diesem Danach klarkommen müssen. Zum anderen natürlich auch vielen Leuten eben Recht gegeben hat in all dem, was sie fürchten. Auch darüber müssen wir reden. In diesen Mails geht es darum, die Namen der Autoren nennen wir bewusst nicht, um da eben niemand irgendeinem Shitstorm auszusetzen. Ein Hörer schreibt:
Ich lese das mal vor. Trump hat ja am Freitag ziemlich klar angedeutet, dass ihn der Ostblock inklusive Estland, Polen, Litauen gar nicht interessiert. In Klammern, oder er weiß nicht, wo diese liegen. Er hat schon einen Deal mit Putin gemacht. Putin bekommt den ehemaligen Ostblock. Die USA bekommen die Schätze aus der Ukraine. Keinen Schutz oder Bündnis für die Ukraine. Am Ende gewinnt wer? China. Ich kann nur hoffen, dass ich völlig daneben liege, dass die 4 Jahre Trump vorbeigehen und die Amerikaner wach werden, aber die Ukraine könnte es dann nicht mehr geben und Putin könnte an unserer Haustür stehen.
In einer etwas kürzeren Mail schreibt ein anderer Hörer: Warum fuhr Zelensky nach Washington? Jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand sollte wissen, dass Donald Trump in die Psychiatrie gehört und nicht in die Politik. Kritik also auch an Zelensky, der angesichts der verbalen Angriffe von Trump und Vance eben nicht cool geblieben war. Was dieser Hörer so bewertet:
Respekt für die Ukraine, Respekt auch für Zelenskys Durchhaltevermögen, aber keine Unterstützung für sein undiplomatisches Verhalten. Um Schaden von seinem Land und Europa fernzuhalten, muss er zurücktreten, um Platz für seinen Stellvertreter zu machen. Eine anhaltende Konfrontation mit den USA wird die Ukraine militärisch derart schwächen, dass eine Niederlage unausweichlich ist. Die militärische Lücke kann Europa kurzfristig nicht schließen.
Und dann gibt es auch Hörer, die offenbar davon überzeugt sind, dass wir hier bei Streitkräfte und Strategien die Sache völlig falsch darstellen. Können Sie bitte aufhören, die Leute zu täuschen? Trump und Vance versuchen, einen brutalen Krieg zu beenden. Im Gegensatz zum Kriegstreiber Joe Biden. Sie unterstützen Zelensky, der den Krieg fortsetzen will. Das ist zutiefst unmenschlich. Ihre Berichterstattung ist unerträgliche Propaganda, die mit Journalismus nichts zu tun hat. Andere wiederum, in diesem Fall eine Hörerin, haben die Sonderfolge zum Anlass genommen, ganz generell etwas über unsere Arbeit zu schreiben.
Ich habe keinen Bezug zum Militär, ich bin Mutter von 3 Kindern. Auch wenn ich nicht alles verstehe, was in Ihrem Podcast besprochen wird, so geht es doch um Menschenleben, um Moral, um Angriff und die Verteidigung unserer Werte. Ich bin in meiner Jugend psychisch krank gewesen und neige zu Ängsten. Aber gerade darum höre ich Streitkräfte und Strategien, um zu wissen, wo wir stehen. Und mich nicht den verwirrenden Nachrichten auf anderen Kanälen auszuliefern. Bitte machen Sie alle weiter so. Achten Sie aufeinander und lassen Sie nicht zu, dass jemand seine mentale Gesundheit im Team beschädigt. Denken Sie daran, wir hören zu und die Worte gehen uns zu Herzen.
Das kann man von dieser Mail auch sagen. Und ja, versprochen, wir machen weiter so und aufeinander aufpassen, das tun wir auch. Aber die Themen dieses Podcasts, eben Krieg, Tod, Leid, jetzt auch noch der Verlust des verlässlichen Partners USA, die können wir nicht ändern. Darum geht es auch in dieser Ausgabe. Gleich im Gespräch mit Christoph Prössel, dem ARD-Korrespondenten in Großbritannien, schauen wir auf mögliche Konsequenzen des vergangenen Freitags, also auf die neue Rolle Londons zum Beispiel. Wir reden über Chancen für ein Europa, das weniger abhängig ist von den USA und auch darüber, was Deutschland jetzt machen kann, machen sollte. Aber erstmal geht's mit Kai um die aktuelle Lage, also um Fakten als Grundlage für das anschließende Gespräch.
Ja, diese Demütigung, wie du sie ja genannt hast, Carsten, wie ich finde, völlig richtig, diese Demütigung des ukrainischen Präsidenten im Weißen Haus, war so historisch Ende vergangener Woche, dass sie uns auch nach einer halben Woche natürlich nicht loslässt. Und die Nachbeben halten ja auch weiter an, nicht nur verbal, sondern auch ganz praktisch. Die USA legen vorerst ihre Militärhilfen für die Ukraine auf Eis. Das berichtete in der Nacht zum Dienstag zuerst die New York Times. Bedeutet, alles, was an Militärgütern vorgemerkt oder bereits auf dem Weg in die Ukraine war, zum Teil auch schon im Nachbarland Polen angekommen war, wird gestoppt, vorerst, wie aus dem Weißen Haus verlautet, bis der ukrainische Präsident sich zu Friedensverhandlungen mit Russland verpflichtet. Militärisch, da bin ich ganz beim Militärexperten Franz Stefan Gadi, wird das jetzt nicht zu einem sofortigen Schockerlebnis für die Ukraine auf dem Schlachtfeld führen, aber langfristig, Stichwort Artilleriemunition zum Beispiel, wird das durchaus die Lage für die ukrainischen Truppen verschlechtern, aus meiner Sicht. Damit erhöht Präsident Trump also den Druck auf Selenskyj, man könnte auch unfreundlicher ausgedrückt sagen, er erpresst ihn, dass der ohne Vorbedingung Verhandlungsbereitschaft endlich signalisiert aus Sicht des Weißen Hauses. Denn eins war ja in den vergangenen Tagen deutlich geworden, in den USA läuft das vom Trump-Team in die Welt gesetzte Narrativ, Selenskyj ist schuld, dass es keinen Frieden in der Ukraine gibt, auf Hochtouren. Und Selenskyj stellt ja auch den perfekten Sündenbock dar für den Mann, der mit dem Versprechen, Frieden innerhalb von 24 Stunden zu schaffen, angetreten war. Also wird diese Erzählung von allen verbreitet, die Rang und Namen haben. Von Milliardär und Berater Elon Musk auf seiner Plattform X, vom Außenminister Marco Rubio, von Sicherheitsberater Mike Walls und natürlich auch von Trump selbst, der sich Montagabend zum ersten Mal nach dem Eklat in die Mikrofone äußerte und nochmal erklärte, Frieden sei eigentlich ganz einfach. Aber
maybe somebody doesn't want to make a deal. And if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long. Because I believe that Russia wants to make a deal.
Vielleicht gibt es jemanden, der keinen Deal will. Und wenn jemand das nicht will, dann wird diese Person nicht mehr lange da sein, so die Worte Trumps. Ohne den Namen Selenskyj ausdrücklich zu nennen, ist völlig klar, dass der gemeint ist und er eben derjenige aus Trumps Sicht ist, der keinen Frieden will. Putin aber aus seiner Sicht schon. Und damit geht auch das Rededuell Trump-Selenskyj im Grunde als Fernduell weiter. Denn was den US-Präsidenten ja offenbar so erzürnte an diesem Black Friday, dem Schwarzen Freitag letzte Woche, war, dass der ukrainische Präsident so auf Sicherheitsgarantien beharrte. Und das tut er auch weiterhin, zuletzt in seiner Videobotschaft vom Montagabend.
Wir brauchen Frieden, echten, ehrlichen Frieden, nicht endlosen Krieg. Und wir brauchen Sicherheitsgarantien. Es war der Mangel an Sicherheitsgarantien für die Ukraine vor 11 Jahren, der es Russland erlaubt hat, die Krim zu besetzen und den Krieg im Donbass zu starten.
Ein paar Türen stehen auch so weiter offen, unter anderem die, dass es weiter zu einem Rohstoffabkommen kommen könnte, was aber bislang, Stand Dienstagmittag, noch nicht passiert ist, dass Selenskyj die Forderung von NATO-Chef Mark Rutte erfüllt hätte, seine Beziehung zu Trump bitteschön zu kitten. Und was aus meiner Sicht auch völlig klar ist, das, was wir im Weißen Haus gehört haben, das war ja kein Ausrutscher, das passt haargenau zur Rede des US-Vizepräsidenten Vance in München, der wir dort ja mit offenem Mund gelauscht haben. Und die klare Botschaft ist, wir, die USA unter Trump, stehen eher auf der Seite Putins, teilen auch eher dessen Werte als eure europäischen. Und das wird ja auch entsprechend in Moskau gefeiert von Seiten des Kreml-Sprechers. Aber man sieht es auch, wenn man dort die Zeitungen aufschlägt. Das wird dort als Neuausrichtung der US-Politik, als Hinüberwechseln auf die russische Seite regelrecht bejubelt. Und schwupps ändert auch Außenminister Lavrov schon seine Propaganda. Das personifizierte Böse ist nun nicht mehr Amerika wie bisher, sondern eher Europa.
Ja, Kai, und genau da, also hier bei uns in Europa, ist diese Botschaft aus Washington ja nun wirklich auch angekommen. Sie ist mit Entsetzen aufgenommen worden. Aber, und das hatten wir ja auch am Wochenende in der Sonderfolge schon diskutiert, da geht einiges jetzt in Bewegung.
Ja, und was dabei herausgekommen ist, ist ein Gipfeltreffen in London am Sonntag. Darüber werden wir gleich noch mit Christoph reden, bei dem viele EU-Staaten, aber zum Beispiel auch die Türkei und Kanada, fand ich interessant, mit am Tisch saßen. Und wo sich die beiden Atommächte Europas nun als jene herauskristallisieren, die eine sogenannte Koalition der Willigen anzuführen bereit sind, Großbritannien und Frankreich nämlich. Da geht es unter anderem darum, einen eigenen europäischen Friedensplan für die Ukraine zu entwerfen, Eine der Ideen lautet, eine zunächst einmonatige Waffenruhe, die aber nicht am Boden, sondern in der Luft zur See und was die Infrastruktur angeht, gelten solle. So hat es der französische Staatspräsident Macron verraten, wobei ich interessant fand, dass das bei ihm schon wie ein fertiger Plan klang, was der britische Premier Starmer dann wieder einfing und eher als eine von mehreren Optionen bezeichnete. Dann wird man sich gerade jetzt zweitens sehr schnell und verstärkt Gedanken darüber machen, wie man der Ukraine militärisch mehr helfen kann, wenn man möglicherweise die USA langfristig ersetzen muss. Damit wird sich am Donnerstag ein EU-Gipfel befassen. Schon jetzt aber zeichnet sich ab, Ungarns Viktor Orban, Putins Freund am Verhandlungstisch, macht den anderen einen Strich durch die Rechnung, dürfte wegweisende Beschlüsse zumindest in dieser Hinsicht blockieren. Und dann geht's drittens natürlich, etwas flapsig gesagt, auch um die eigene Haut, also um die europäische. Wenn also Trump die Europäer nicht mehr als Partner sieht oder gar ins andere Lager wechselt, dann wird man schnell und massiv aufrüsten müssen, um Abschreckung aufrechtzuerhalten. Die Frage Atomschirm lassen wir heute vielleicht mal ein bisschen beiseite, aber im Vorgriff auf den Gipfel am Donnerstag hat EU-Kommissionschefin von der Leyen einen sogenannten Plan zur Wiederaufrüstung Europas vorgeschlagen.
We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defense spending.
Wir befinden uns in einem Zeitalter der Wiederaufrüstung, so lautet die klare Diagnose von der Leyen. Die Frage ist jetzt nur, wie will Europa diesen angekündigten Boost der Verteidigungsausgaben stemmen? Ich greife nur mal zwei der wichtigsten Pfeiler heraus, die von der Leyen in ihrem Brief an die EU-Staaten darlegt. Da sollen zum einen die Schuldenregeln gelockert werden können, wenn die Einzelstaaten mehr in Verteidigung investieren, also keine Defizitverfahren oder dergleichen. Und dann will von der Leyen einen neuen 150 Milliarden Euro Fonds schaffen, aus Darlehen finanziert und vom EU-Haushalt abgesichert, aus dem, wie die Kommissionschefin selber sagt, Luftabwehrsysteme, Artillerie, Raketen und Munition beschafft werden können. Und mittels dieses Fonds könnte man dann auch die Ukraine weiter unterstützen. Insgesamt, so von der Leyen's Plan, sollen mithilfe dieser beiden Pfeiler 800 Milliarden Euro für die Verteidigung mobilisiert werden.
Du hast es angesprochen, die Key Players, wie es so schön heißt, die Hauptakteure werden wohl Frankreich und Großbritannien sein. Deutschland, ja, gerade dabei eine neue Regierung zu bilden, hat im Moment zumindest international einfach nicht dasselbe Gewicht, das es vielleicht unter anderen, normaleren Umständen hätte. Aber auch hier sind jetzt ja schnelle Entscheidungen gefragt, oder Kai?
Genau, weil die Welt eben nicht auf Deutschland wartet, weder Trump noch Putin tun das. Und dass man jetzt sehr schnell sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen muss, um die eigene und die europäische Verteidigungsfähigkeit zu stärken, ist eigentlich fast allen klar. Wie hatte es die deutsche Außenministerin nach diesem Eklat im Weißen Haus neulich erst ausgedrückt?
Eine neue Zeit der Ruchlosigkeit hat begonnen.
Gegen diese Ruchlosen dieser Welt, egal ob sie im Kreml oder Weißen Haus sitzen, muss man sich eben wappnen. Jetzt ist die Frage, wie, mit welchem Geld und wann genau. Es kursierten ja in den letzten Tagen, Carsten, eine ganze Reihe von Ideen, unter anderem die, mindestens ein neues Sondervermögen für die Bundeswehr aufzusetzen. Es machte unter anderem der Vorschlag von vier namhaften Ökonomen die Runde, gleich zwei Sondervermögen zu schaffen. Eins für die Verteidigung, eins für die Infrastruktur und damit Putin die Botschaft auch versteht. In sehr großem Umfang von mindestens 2x400 Milliarden Euro war da die Rede. Jetzt kommt das Wann. Es ist nämlich theoretisch möglich, dass der alte Bundestag so etwas in einer Sondersitzung noch beschließt. Das ist aber gleichzeitig mit mehreren Haken versehen. In der SPD war man zunächst ziemlich ungehalten darüber, dass man von Unionsseite nicht klar genug über die Pläne kommunizierte. Und die Grünen halten Sondervermögen, wir haben ja eben Annalena Baerbock gehört, nicht für den richtigen Weg. Die wollen lieber über eine Reform der Schuldenbremse reden. Das hatte die Außenministerin auch in ihrer Reaktion auf Trump und Zelensky schon so klargestellt. Also da gibt es noch viel Klärungsbedarf, auch wenn der Handlungsbedarf durchaus wohl erkannt ist. Noch zwei Dinge, die aus meiner Sicht erwähnenswert sind. Da ist zum einen die sehr eindeutige Bewertung des potenziellen neuen Bundeskanzlers Friedrich Merz der Vorgänge im Weißen Haus.
Nach meiner Einschätzung keine spontane Reaktion auf Interventionen von Zelensky gewesen, sondern offensichtlich eine herbeigeführte Eskalation.
So So also die klare Bewertung von Friedrich Merz. Und dann ließ die Financial Times diese Woche mit der Meldung aufhorchen, Trump-Abgesandte, darunter auch der ehemalige US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, hätten in den vergangenen Wochen mittels Geheimverhandlungen in der Schweiz Möglichkeiten ausgelotet, die beschädigte Nord Stream 2 Pipeline Russland-Deutschland wieder in Betrieb zu nehmen. Das wäre in der Tat eine weitere Absurdität in dieser an Absurditäten nicht armen Zeit. Sollten Trump und die USA, die diese Leitung ja wirklich immer vehement bekämpft haben, diese übernehmen, um mit Putin Geschäfte zu machen. Aber ganz so weit sind wir dann eben doch noch nicht.
Ja, es gibt ja auch genug im Moment, um sich Sorgen zu machen. Auch sehr ernste Sorgen, ganz konkret natürlich in der Ukraine selber. Die Menschen dort leiden weiter unter dem Krieg, der einfach mal weitergeht. Also jetzt nochmal kurz der Blick auf die aktuelle militärische Lage.
Und das heute wirklich relativ kurz. Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass Russland sich weiterhin in der Offensive befindet, aber bei Weitem nicht mehr im selben Tempo vorrückt, wie es das noch in den letzten Monaten des Jahres 2024 getan hatte. Die Fläche der eroberten Gebiete war im Februar kleiner als im Januar und im Dezember und nur noch etwa halb so groß wie im November, hat das Institute for the Study of War berechnet. Insgesamt sind laut ukrainischem Militärgeheimdienst, das fand ich eine sehr aussagekräftige Zahl, etwa 620.000 russische Soldaten in diesem Krieg im Einsatz. Mehr als Ende vergangenen Jahres sind das. 200.000 davon laut Geheimdienst an den Frontlinien. Die sich übrigens in den letzten Tagen nicht entscheidend verschoben haben. In Kurs kommen die russischen Truppen langsam weiter voran. Aus der Ostukraine werden hier und da auch immer wieder ukrainische Gegenangriffe gemeldet. Insgesamt aber, Carsten, ist klar, sollte die US-Waffenhilfe länger ausbleiben, wird sich das natürlich auswirken auf diese Frontlinien. Die Ukraine dürfte dann weiter sehr stark unter Druck geraten und damit natürlich der Anreiz für Russland weiter sinken, sich ernsthaft auf Verhandlungen wirklich einzulassen.
Vielen Dank, lieber Kai. Du bleibst jetzt einfach mal im Ring sozusagen und wir erweitern unsere Runde um Christoph Prössel, der im Moment unser Korrespondent im Studio London ist. Aber genau wie du, Kai, war auch Christoph ja lange in Brüssel und dann auch lange in Berlin. Da habt ihr beide also super Expertisen für die Fragen, die sich nach diesem Eklat im Weißen Haus und eben auch nach der Aussetzung der US-amerikanischen Hilfen für die Ukraine stellen. Die Konsequenz, die ist ja doch für viele, wenn nicht sogar für die meisten, vollkommen klar. Europa muss sich unabhängiger machen von den USA und im Grunde sogar so schnell wie möglich sicherstellen, dass es sich eben vollständig selbst verteidigen kann. Das war Thema am Sonntag beim Treffen nicht nur europäischer Staats- und Regierungschefs in London auf Einladung von Premierminister Keir Starmer. Christoph, du hast diesen Gipfel verfolgt. Aus deiner Sicht, wie wichtig war er eigentlich und was für ein Signal ging zunächst mal von diesem Treffen aus?
Ich glaube, das war ein enorm wichtiges Treffen, bei dem deutlich geworden ist, dass die Europäer sehr schnell reagieren konnten auf das, was am Freitag davor im Weißen Haus passiert ist, die Demütigung vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Und es war ein Gipfel der Solidarität, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Selenskyj selbst. Die Bilder waren wichtig, das Schulterklopfen zahlreicher Staats- und Regierungschefs für Selenskyj. Aber ich glaube, was auch deutlich geworden ist, ist, dass die Europäer einen Plan erarbeiten wollen und bei diesem Plan auch die Ukrainer mit ins Boot holen wollen. Das war der Friedensplan, den Kai ja schon eingangs angedeutet hat und erklärt hat. Und darüber hinaus ist, glaube ich, auch deutlich geworden, was bei diesem Treffen angeklungen ist. Es geht um eine strategische Autonomie. Es geht darum, dass die Europäer sich unabhängig machen müssen von den USA. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die schon sehr lange klar ist, aber in dieser Geschwindigkeit jetzt immer deutlicher wird und immer drängender.
Geschwindigkeit ist ein schönes Stichwort, Christoph. Zeitenwende. Die Zeiten wenden sich ja im Moment fast täglich, kann man sagen, aber auch schon lange zurückgeblickt. Es gab eben den russischen Angriffskrieg, jetzt den Seitenwechsel der Amerikaner, Zeitenwenden ohne Frage. Und nun plötzlich nach dem Brexit Großbritannien wieder auf Europakurs. Was treibt Starmer eigentlich dazu, sich jetzt zum Beispiel als Vermittler anzubieten? Ist das vielleicht der Versuch, einfach nur den Brexit so ein bisschen zu korrigieren? Oder ist das vielleicht auch ganz britisch pragmatisch, die Suche oder die Rückkehr zu alten, neuen Freunden, nachdem Trump ja eigentlich auch die Briten enttäuscht?
Ich glaube, da gibt es viele Gründe für das, was wir da gerade erlebt haben. Aber es ist in der Tat so, dass sich viele meiner Kolleginnen und Kollegen die Augen gerieben haben und ich selber auch mit großer Verwunderung beobachtet habe, wie virtuos und klug Keir Starmer diesen Gipfel zusammengetragen hat, seinen Kanal nach Washington nutzen konnte und insgesamt gezeigt hat, dass er ein großes außenpolitisches Gespür hat. Das zahlt sich für ihn, glaube ich, jetzt auch innenpolitisch aus. Ich glaube aber nicht, dass es rein nur innenpolitisches Kalkül ist, dass er das so durchzieht im Moment, sondern was in den vergangenen Jahren eigentlich auch mit der Vorgängerregierung schon deutlich geworden ist, ist, dass die Briten ihre Sicherheit sehr europäisch definieren. Also zum einen natürlich ganz bedeutend in der NATO, also in der Verteidigungsallianz, aber geografisch ist für die Briten schon immer ganz pragmatisch klar, dass der Krieg in der Ukraine ein Krieg ist auf dem europäischen Kontinent und die Bedrohung durch Russland auch sie selbst empfinden. Luftraumverletzungen, Schiffe im Ärmelkanal, Spionageschiffe. Es hat vor 7 Jahren einen Giftgasangriff, wenn man so möchte, auf englischem Boden gegeben, als ein Doppelagent mit einem Kampfstoff ermordet wurde. Also da gibt es ein ganz handfestes Interesse, das kommuniziert Keir Starmer so auch in Großbritannien, um deutlich zu machen, warum die Regierung so sehr darum bemüht ist, eine diplomatische Brücke zu bauen zwischen Europa und den USA.
Obwohl sie ja selber sozusagen zu dem politischen Europa nicht mehr gehört. Großbritannien ist nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Spielt das jetzt überhaupt eine Rolle in dem Zusammenhang?
Eigentlich spielt es gar keine so große Rolle. An der einen oder anderen Stelle könnte man argumentieren, vielleicht ist es sogar positiv, weil es Türen öffnet in den USA bei Donald Trump, die möglicherweise verschlossen wären, wenn Großbritannien noch Teil der Europäischen Union wäre. Am Donnerstag, bevor Zelensky im Oval Office war, hat Keir Starmer ja noch einen Termin gehabt im Weißen Haus und da sind sehr, sehr viele warme Worte gefallen. Da gab es sehr viel Anerkennung für Keir Starmer und ich glaube, diesen Rückkanal, den kann er jetzt benutzen. Und gleichzeitig gibt es ja aber auch eine erkennbare Annäherung an Europa. Wir haben im Oktober 2024 dieses britisch-deutsche Verteidigungsabkommen Trinity House Agreement gesehen, wo es sehr viele sehr präzise Vereinbarungen gab, beispielsweise beim Bau von Radpanzern, Seefernaufklärer, die von Schottland aus operieren können und. Also Großbritannien hat einen Rückkanal in die USA und hat gleichzeitig eine Annäherung und nutzt genau diese Situation sehr gut aus.
Und Großbritannien hat ja auch schon das, was Donald Trump, zumindest gibt es ja böse Kommentare, gerne wäre. Ihr habt einen König. Und der König hat Zelensky zu sich eingeladen am Wochenende. War das jetzt einfach nur Symbolpolitik, ein schöner Fototermin oder steckt da mehr dahinter?
Ich glaube, da steckte sehr viel dahinter, weil am Donnerstag, als Keir Starmer im Weißen Haus empfangen wurde, er dort eine Einladung hinterließ. Eine Einladung zu einem zweiten Staatsbesuch für Donald Trump in Großbritannien, also ein Treffen mit dem König. Und das ist für Donald Trump ein ungemein wichtiger Termin. Er hat sich sehr bedankt dafür. Das sollte ein Türöffner sein. Das heißt, da war dieser Termin, diese Einladung ergangen, um politisch möglicherweise das Beste aus dieser Begegnung herauszuholen. Nach diesem Termin von Zelensky dann am Freitag mag sich möglicherweise für das Königshaus die Situation so dargestellt haben, dass man sich gefragt hat, wen haben wir uns da eigentlich eingeladen, jetzt wo Zelensky so abgewiesen, gedemütigt worden ist. Und ich glaube, das ist jetzt im Reich der Spekulation, dass möglicherweise deswegen dann schnell die Einladung an Zelensky ergangen ist, als dieser am Sonntag bei dem Gipfel auch anwesend war, dass er nach dem Gipfel König Charles III. Getroffen hat, um auch die Solidarität des Königshauses für die Ukraine und für Zelensky zu unterstreichen.
Ganz zum Schluss dieses Großbritannien-Abschnitts unseres Gesprächs nochmal eine ganz praktische Frage, zweigeteilt. Zum einen, Starmer hat Position bezogen, aber es gibt ja in Großbritannien eine Opposition. Was sagt die eigentlich? Und der zweite Teil, wenn es schon darum geht, eine große Rolle zu spielen, militärisch bei diesem neuen Versuch Europas unabhängiger zu werden, kann Großbritannien das eigentlich? Ja, da sind die Nuklearwaffen, aber ich höre auch von der Insel, dass die Armee dort über Jahre genauso runtergespart worden ist wie anderswo, wie in Deutschland zum Beispiel.
Ja, das ist richtig. Ich fange mal an mit der Opposition. Die zieht eigentlich am gleichen Strang wie Keir Starmer. Das ist anders als in Deutschland. Es gibt in Großbritannien eigentlich wenige kritische Stimmen für diesen Kurs der Regierung, die Ukraine zu unterstützen, auch finanziell massiv zu unterstützen. Das reicht also von der konservativen Partei bis auf jeden Fall zu den Liberaldemokraten. Es gibt Ansätze einer anderen Politik, eines anderen Kurses in der Partei Reform UK, die ja deutlich stärker wird, der Rechtsausleger der britischen Politik. Und was die Fähigkeiten der britischen Armee angeht, ja, da muss man in der Tat ein großes Fragezeichen machen. Keir Starmer hat ja gerade angekündigt, die Verteidigungsausgaben auf 2,5% zu erhöhen bis zum Jahr 2027. Derzeit sind wir bei so 2,3% etwa. Und Verteidigungsexperten sagen ganz klar, auch diese 2,5%, die sind möglicherweise bei weitem nicht ausreichend, sondern gerade mal genug, um den Verfall weiter aufzuhalten. Es ist zugesagt, dass diese Zahl auf 3,0 steigen soll. Das zeigt so ein bisschen die Tendenz, die nötig ist. Es fehlt an Personal, was man nur ganz schwer gewinnen kann. Aber sehr eindrücklich schildern hier auch immer wieder Generäle in den Medien, wie schlecht es um die Ausrüstung steht. Das Heer ist einfach nicht ausreichend ausgerüstet, um beispielsweise in einer Friedensmission in der Ukraine eingesetzt zu werden in einem nennenswerten Umfang. Es gibt Zweifel daran, ob beispielsweise Großbritannien überhaupt in der Lage wäre, 10.000 Soldatinnen und Soldaten für eine mögliche Friedenstruppe in der Ukraine bereitzustellen. Also da sieht sich Großbritannien in einer ähnlichen Lage wie in Deutschland, wie in vielen europäischen Armeen. Da muss sehr, sehr viel Geld reinfließen und natürlich auch hier der Staatshaushalt sehr unter Druck. Großbritannien bemüht sich sehr, Wachstum zu generieren. Es braucht mehr Einnahmen, um all das stemmen zu können. Und das führt natürlich zu einer politisch heiklen Situation. Es ist nötig, Geld für Bildung, für das Gesundheitswesen, um die Wirtschaft anzukurbeln, Investitionsprogramme. Also eine ähnliche Debatte wie das, was wir auch in Deutschland erleben.
Carsten, mich interessiert eine Frage brennend, weil Christoph ja gerade potenzielle Friedenstruppen für die Ukraine ansprach. Ich bin ja von der Münchner Sicherheitskonferenz nach Hause gekommen mit der Erkenntnis, dass viele deutsche Militärs eigentlich eher sagen, das wird wahnsinnig schwierig, da eine namhafte Truppe aufzustellen, wenn man gleichzeitig all seine NATO-Verpflichtungen erfüllen will. Jetzt hast du, glaube ich, gerade die Zahl von ungefähr 10.000 genannt, aber Starmer hat ja nicht nur Boots on the Ground, also Truppen am Boden, sondern sogar Flugzeuge am Himmel ins Gespräch gebracht, die Großbritannien liefern könnte. Kannst du noch mal sagen, von wie viel wir da eigentlich reden? Also wie viel könnte da Großbritannien eigentlich stemmen? Und siehst du überhaupt eine Möglichkeit für eine Friedenstruppe, die ja im Moment auch noch in weiter Ferne ist? Aber irgendwas wird ja die Ukraine als Sicherheitsgarantien bekommen müssen eines Tages. Also welche Rolle kann Großbritannien da überhaupt spielen? Und gibt es da auch Rückhalt für in der Bevölkerung?
Ich glaube, dass diese Debatte im Moment noch in einem Stadium geführt wird, das sehr, sehr früh ist. Diese 10.000, die ich eben genannt habe, das war die Zahl einer Beteiligung an einer Friedenstruppe. Ich habe in den vergangenen Wochen sehr, sehr viele Zahlen gelesen. Das reicht so von 30.000, 40.000. 30.000 war genannt worden in Gesprächen zwischen Frankreich und Großbritannien, die mindestens nötig seien. Aber das sind ja Zahlen, die auch in die 100.000, 150.000 gehen, was man an Soldatinnen und Soldaten vor Ort bräuchte. Diese 10.000, das war genannt worden von Lord Dennett. Der war Armeechef von 2006 bis 2009 und der hat eben einfach nur mal so durchkalkuliert, wenn wir 10.000 Leute entsenden, dann brauchen wir aber auch noch 10.000 Leute in der Vorbereitung, 10.000 Leute, die dann in der Rotation, wenn sie zurückkommen, in der Nachbereitung sind. Also eigentlich muss man da mit 30.000 Soldatinnen und Soldaten rechnen seitens der britischen Armee. Das sind ja bekannte Rechnungen. Das kann Großbritannien so nicht leisten. Das war seine Aussage. Und wenn man sich jetzt an die Speerspitze stellt einer Diskussion um eine Friedenstruppe und noch nicht einmal 10.000 Soldatinnen und Soldaten bereitstellen kann, dann ist das natürlich ein Problem. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, wir sind im Moment noch sehr im politischen Raum. Und dieser politische Raum in der Vergangenheit hat ja oft auch so ausgesehen, dass Großbritannien sehr gerne vorangeschritten ist mit klugen Ideen, mit Initiative. Wir erinnern uns daran, wie Großbritannien Spanien gesagt hat, wir müssen jetzt Panzer liefern und vorangeschritten ist, Deutschland musste dann erstmal debattieren und diskutieren. Ähnliches bei den Kampfjets und bei den Panzern sieht es schlussendlich jetzt so aus, dass das Vereinigte Königreich 14 in die Ukraine entsendet hat, schicken konnte. Deutschland um die 60. Das sind Zahlen vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Das zeigt so ein bisschen, sie sind der Treiber einer Debatte, einer politischen, aber möglicherweise nicht das Land, was dann alles stemmen kann, was dafür notwendig ist. Da gibt es noch 27 EU-Mitgliedsländern, mit denen das koordiniert und abgesprochen werden kann, mit denen man die Kräfte bündeln kann.
Lass uns jetzt doch mal über diese 27 reden, plus eins, plus Großbritannien eben. Am Donnerstag dieser Woche ist der EU-Gipfel, dieser Sondergipfel, bei dem es ja auch um diese Fragen geht. Dazu hat uns eine Mail erreicht von Sebastian Lammermann und zwar finde ich die ganz spannend. Er sagt, ich habe eine Frage, die mich beschäftigt. Die gemeinsamen europäischen Streitkräfte. Ich weiß, dass das immer mal wieder Thema bei euch war, aber ich hätte gerne mal eure Einschätzung zu folgendem Gedanken. Die Streitkräfte der 27 Unionsstaaten werden nicht abgeschafft, sondern zu Nationalgarden. Sie werden durch ihre Länder finanziert und stehen im Friedensfall auch unter deren Kommando. Ränge, Ausrüstung, Bezahlung, alles wird harmonisiert. Parallel dazu schafft die EU eigene Streitkräfte von Scratch sozusagen, also vom Grund auf an. Dafür zahlt jeder Staat einen festen Prozentsatz seines Bruttoinlandsproduktes. Dies kann in der Aufbauphase auch in Form von Personal und Material erfolgen. Diese gemeinsamen europäischen Streitkräfte unterstehen in Friedenszeiten dem Kommissar für Verteidigung, im Verteidigungsfall der Kommissionspräsidentin. Die Nationalgarden werden in diesem Fall voll in die gemeinsame Kommandostruktur integriert. Christoph, du bist in Großbritannien, hast gerade gesagt, wir sind hier Antreiber, vielleicht gar nicht so sehr Lieferant. Du warst aber auch lange in Brüssel, kennst die Mechanismen, Kai, du auch. Frage an euch beide, ist das nur ein Traum oder vielleicht wenigstens mal so eine mittelfristige Vision?
Also mein Eindruck ist, dass das ein ziemlicher Traum ist. Ich habe in den letzten Jahren ja auch aus Berlin Verteidigungspolitik begleitet und verfolgt und auch in Brüssel mir das angeschaut und es gab immer wieder diese Idee gemeinsamer Streitkräfte. So wie das da gerade vorgetragen worden ist von dir, Carsten, klingt das, finde ich, sehr klug und kann man das machen. Aber ich glaube, das, was wir jetzt brauchen, ist eine realistische, schnelle Lösung und da sehe ich einfach zu viele politische Hürden und ich glaube, es ist im Moment einfach nicht politisch durchsetzbar und vermittelbar, dass wir möglicherweise Auslandseinsätze haben, die nicht im Bundestag beispielsweise abgesegnet worden sind. Ich glaube, wir müssen jetzt Strukturen nutzen und Wege, die wir in der Vergangenheit schon erprobt haben. Ich denke an NATO-Missionen, ich denke an EU-Missionen, die man zusammengestellt hat, Truppenstellerkonferenzen, gemeinsame Pläne, das hat alles stattgefunden. Das war politisch leistbar und ich sehe im Moment nicht, dass man eine europäische Armee aufbauen kann, die dann sogar noch in absehbarer Zeit irgendwie für einen Frieden in der Ukraine zum Einsatz kommt.
Wir haben ja viele Probleme da. Kai hat es gerade in seiner Lage angesprochen. Ungarn zum Beispiel, Orban, der immer auf die Bremse drückt. Mal an dich die Frage, Kai, auf diesen Gipfel geblickt. Hast du irgendeine Hoffnung, dass da nach den vielen Worten, die wir gehört haben, auch wirklich mal was Konkretes, was Anfassbares rauskommt?
Also ich glaube, was neue Ukraine-Hilfen angeht, neue Waffen für die Ukraine, neue Unterstützung in der Hinsicht, da muss man tatsächlich sagen, wird Orban möglicherweise wieder von seiner Vetomacht Gebrauch machen. Und es gibt ja nicht wenige, die ihn sozusagen als Abgesandten Putins am EU-Tisch bezeichnen. Und jetzt bekommt er auch noch Unterstützung aus der Slowakei, sitzt also da nicht ganz alleine da. Also in der Hinsicht habe ich, was diesen Gipfel am Donnerstag angeht, nicht so wahnsinnig große Hoffnung. Was die Stärkung der eigenen Verteidigung angeht, da glaube ich, ist Ungarn dann schon eher im Boot. Und deshalb ist das, was jetzt von der Leyen vorgeschlagen hat, ob es dann am Ende tatsächlich 800 Milliarden Euro werden, die man da generieren kann, das muss man sehen. Aber zumindest sehe ich, dass da jetzt Beschleunigung reinkommt in die Dinge und dass Europa da jetzt weiß, dass es viel Geld in die Hand nehmen muss, um die eigene Abschreckung tatsächlich zu stärken. Letztes Wort noch vielleicht zur europäischen Armee. Ich glaube, es hätte mal Zeiten gegeben, in denen man sich verstärkt darüber Gedanken hätte machen können. Auch schon in den Jahren, als Trump zum ersten Mal Präsident war. Aber da hat man offenbar die Notwendigkeit nicht gesehen und hat ja eben notwendige Zeit einfach verstreichen lassen. Jetzt, da gebe ich Christoph, glaube ich, recht, sind schnelle Lösungen gefragt. Und Selenskyj war es ja zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz, der mit dieser Idee einer europäischen Armee um die Ecke kam. Das ist relativ schnell wieder in Anführungsstrichen beerdigt worden, dieser Gedanke. Also sehr realistisch erscheint mir das im Moment nicht. Realistischer ist, glaube ich, eher da, den europäischen Pfeiler in der NATO zu stärken, solange es die noch gibt.
Wir hatten ja vor einer Woche genau Wolfgang Ischinger hier im Interview bei Streitkräfte und Strategien, Botschafter AD, sehr involviert in die Münchner Sicherheitskonferenz. Mit dem habe ich über Europa geredet, auch über diese 27 Orban. Da geht nicht richtig was voran. Und er, Christoph, die Frage geht an dich auch als Brüssel-Experten, hat davon gesprochen, dass sich das Weimarer Dreieck vielleicht beleben könnte, plus X, auf jeden Fall plus Großbritannien, also Frankreich, Deutschland, Polen. Wie siehst du diesen Gedanken, dass wenn das große Europa einfach zu langsam sich bewegt, dass man sagt, okay, dann eben doch sozusagen eine Gruppe von nicht nur Willigen, sondern auch Entscheidungsfreudigen und Fähigen, die sich auch einig sind, um wirklich voranzukommen.
Ich glaube, nur so wird es möglich sein, eine Initiative für die Ukraine auf die Beine zu stellen. Ich glaube, das ist der Weg. Und ich glaube, man sollte auch Großbritannien mit im Loop halten. Das ist ganz wichtig. Und deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass genau eine solche Koalition der Willigen, offen für jeden, der dazukommen möchte, dass die das richtige Vehikel ist, um jetzt schnell voranzukommen, um die Verhandlungen einzuleiten, um aber möglicherweise dann auch später mit einer Friedenstruppe mit Garantien aufwarten zu können. Und ich glaube, Großbritannien ist an der Stelle auch so enorm wichtig, um irgendwie noch den Rückkanal in die USA zu haben. Denn ich glaube, das darf man nicht vergessen. Ohne die USA wird das alles sehr, sehr schwer. Und wenn es ein klares politisches Bekenntnis seitens der USA gäbe, einen möglichen Waffenstillstand abzusichern, dann hat das ein ganz anderes Gewicht als jede andere Vereinbarung ohne die USA. Und das kann eigentlich im Moment nur Großbritannien ermöglichen oder viel einfacher ermöglichen. Ich glaube, es ist wichtig, die Briten mit im Loop zu halten und dann mit einer kleineren Gruppe von Staaten das auf den Weg zu setzen, was hin zu einem Frieden führen kann, was möglicherweise einen Frieden absichert.
Zum Schluss dieser Debatte oder dieser kleinen Runde nochmal vom Plan E, nenne ich es mal, Plan Europa, zu einem anderen Plan, nämlich Plan D, Plan Deutschland. Es ist ja angeklungen, Deutschland spielt im Moment keine große Rolle, hat es ja auch lange, jahrzehntelang gar nicht spielen wollen oder auch nicht sollen. Es gab ja auch durchaus Interessen daran, dass diese Rolle auch sich bestätigt. Aber vielleicht, Kai, an dich mal zunächst die Frage. Meinst du, das kann so weitergehen, dass Deutschland sich das leisten kann oder es auch schafft, weiter in der zweiten Reihe zu sein, oder werden wir durch die Ereignisse jetzt einfach auch dazu gezwungen, uns zu unserer geografischen, zu unserer wirtschaftlichen Bedeutung zu bekennen und Butter bei die Fische zu tun, wie das auf Norddeutsch heißt?
Na, wir berichten ja eigentlich schon seit Jahren davon, dass die anderen Europäer sozusagen auf Deutschland warten, damit es ein bisschen mehr Führung zumindest übernimmt. Ich weiß, dass in der Bevölkerung immer noch sehr viel Skepsis dahingehend gibt, aber als einfach kräftigste Wirtschaftsmacht in Europa kann man da, glaube ich, nicht abseits stehen. Und ich glaube, schon während dieser Koalitionsverhandlungen scheint da jetzt richtig Geschwindigkeit reinzukommen, wenn wir das Stichwort Sondervermögen, die da im Gespräch sind, nochmal aufgreifen. Und dann erst recht, wenn eine neue Regierung steht, glaube ich, müsste der Ernst der Lage eigentlich erkannt sein von den demokratischen Parteien, dass da sich jetzt schnell etwas regen muss. Führungsrolle in Europa, das ist etwas, womit man sich jahrelang immer sehr schwer getan hat. Jetzt sieht man, dass Frankreich und Großbritannien vorangehen. Und immer wenn man sich in so eine Koalition sozusagen eingliedern kann, dann tut sich Deutschland damit ja immer leichter. Insofern wäre es, glaube ich, das Beste, wenn man sich dort tatsächlich zu so einer Koalition der Willigen irgendwie zusammentut, wenn das innerhalb der EU eben wegen der angesprochenen Vetos schwierig ist und wenn man eben Großbritannien und vielleicht andere, es hat ja jetzt zum Beispiel auch Australien auf einmal gesagt, dass es sich Friedenstruppen für die Ukraine vorstellen könnte, wenn man sich eben in der Welt umschaut, dann braucht man dafür Verbündete, aber es kann, glaube ich, im Moment, das hat Christoph richtig gesagt, nicht anders gehen als mit so einer Avantgarde oder Koalition der Willigen, die etwas schneller voranschreiten als andere.
Christoph, Schlussfrage an dich als Mensch, der in London sitzt. Ich hatte das Vergnügen ja auch vor mehr als 20 Jahren und damals ist mir schon aufgefallen, dass Deutschland, nennen wir es mal jetzt ein bisschen diplomatisch, nicht das allerbeliebteste Land in Europa war für die Briten. Wie wird das Deutschland aktuell eigentlich jetzt gesehen und könnte man sich vorstellen, dass wir tatsächlich eine größere Rolle irgendwann spielen?
Ich glaube, das ist der Wunsch vieler Britinnen und Briten und auch in der Politik die Hoffnung. Es gab zu den Wahlen schon ein großes Interesse an den Entwicklungen in Deutschland. Man hat im Vorfeld die AfD vorgestellt, wer das ist, für was die stehen. Auch außenpolitisch ganz wichtig, weil natürlich der Gedanke war, wohin treibt dieses große Land, dieser große Partner in Europa. Und Scholz, der sich ja sehr gut verstanden hat mit Keir Starmer, der war eigentlich in den vergangenen Tagen für viele Kommentatorinnen und Kommentatoren schon auch die Person, die halt jetzt aus dem Amt scheidet, die nicht mehr so maßgeblich ist. Große Porträts von Friedrich Merz. Wer ist er? Wofür steht er? Seine Äußerungen ungewöhnlich breit hier wiedergegeben, analysiert, Sondersendungen aus Deutschland. Ja, Großbritannien blickt auf Deutschland und zwar als Partner, als wichtigen Partner, als den Partner, den man braucht, ohne den es nicht wird gehen können. Und ich habe auch wirklich viel Verständnis wahrgenommen für diese Situation. Da sind jetzt Wahlen, wir müssen jetzt warten und wenn dann Deutschland wieder zurück ist mit einer Regierung im Amt, dann gibt es auch Möglichkeiten, Politik zu gestalten und schnell voranzuschreiten mit Frankreich. Und ja, vielleicht ist das auch die Erklärung, warum es jetzt zunächst einmal einen Plan gab, der eben von Frankreich und Großbritannien vorgelegt worden ist am vergangenen Sonntag. Aber der Blick auf Deutschland, der ist mit großer Neugier, mit großer Hoffnung verbunden.
Danke dir, Christoph. Das war Christoph Prössel, ARD-Korrespondent im Studio London.
Sehr gern.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und wenn ihr auch eine Meinung habt oder wenn Sie auch eine Meinung haben zur Zukunft der Ukraine, dann hätte ich hier noch einen Tipp. Am Donnerstag, den 6. März, ist meine Kollegin und Streitkräfte-Host Anna Engelke zu Gast bei der gemeinsamen Abendsendung der ARD-Infowellen Mitreden Deutschland diskutiert. Und da geht es um die Frage Zukunft der Ukraine. Welchen Preis darf Sicherheit haben? Sie spricht darüber unter anderem mit dem CDU-Verteidigungsexperten Jürgen Hart und dem Obmann der Linken im Verteidigungsausschuss Dietmar Bartsch. Und vielleicht mit euch oder mit Ihnen, wenn ihr mögt, wenn Sie mögen. Am Donnerstag, den 6. März um 20.15 Uhr auf allen ARD-Infowellen und auch im YouTube-Kanal der Tagesschau. Und natürlich danach auch noch zu hören in der ARD-Audiothek. Mehr Infos unter www.mitreden.ard.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner.
Und wir haben noch einen Tipp, eine Empfehlung, nämlich die Empfehlung für die neue Folge von Welt macht China. Da geht es um künstliche Intelligenz und DeepSeek. Kann DeepSeek mit führenden KI-Modellen aus den USA zum Beispiel mithalten oder sie sogar übertreffen? Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz für Chinas geopolitische Ambitionen? Hört also gern mal rein. Welt macht China gibt es zum Beispiel in der ARD-Audiothek. ARD